SRF 3.
Die schwarzen Kassen leeren sich. Postauto zahlt erschlichene Subventionen zurück. Wie freiwillig passiert das? Und was lässt sich aus den Zahlen herauslesen? Überraschung im Fall Pierre Mode. Der Genfer Regierungsrat behält auch sein Prestigeamt auf nationaler Ebene. Was sagt uns dieser zweite Nicht-Rücktritt? Antworten jetzt und hier, Info 3 mit Isabel Meissen. Die Postauto AG, sie kommt also an die Kasse. Sie muss Bund, Kantonen und Gemeinden das zurückzahlen, was sie unrechtmäßig an Subventionen eingesackt hat. Es sind insgesamt 205 Millionen Franken. Dennis Schmutz.
Den Schaden aus dem Postautoskandal wieder gut machen, das will die Post mit der Rückzahlung der unrechtmäßig bezogenen Subventionen. 205 Millionen Franken, der Betrag sei fair, zumindest für die Kantone und Gemeinden, so Postverwaltungsratspräsident Urs Schwaller. Für die Post selber sehe es etwas anders aus.
Aber die Post war in einer schwierigen Ausgangslage. Sie können natürlich nicht über Jahre an für sich unrechtmäßig abgerechnet haben und dann sich noch auf den Standpunkt stellen, jetzt hinterfrage ich jeden Franken.
Denn man sei jetzt einfach froh, den Fall zumindest finanziell abschließen zu können. Insgesamt werden also 205 Millionen Franken zurückbezahlt an Bund, Kantone und Gemeinden. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf. Für die Jahre 2007 bis 2018 sind es 188 Millionen Franken. Dazu kommen rund 17 Millionen Franken, welche Postauto freiwillig zurückbezahlt, für unrechtmäßig bezogene Subventionen vor 2007. Diese Forderung wäre theoretisch verjährt und rechtlich nicht geschuldet. Doch die Postführung will den Betrag zurückzahlen, um für den Schaden gerade zu stehen und die Verantwortung vollumfänglich zu übernehmen. Diese Rückzahlungssummen zu berechnen, sei sehr aufwendig gewesen, erklärt Peter Füglisthaler, der Direktor des Bundesamtes für Verkehr.
Die Basis ist das Beratungsunternehmen Ernst & Young, das die ganze Auswertung gemacht hat auf Stufe der Umbuchungen. Und anschließend war alles umzuteilen auf die Linien und die Kantone. Das wurde durch eine Arbeitsgruppe aus dem Bundesamt für Verkehr und mit den Kantonen gemacht.
Bund und Kantone müssen nun mit Postauto noch eine Rückzahlungsvereinbarung unterzeichnen. Erst dann ist alles definitiv. Mindestens 18 Kantone müssen mitmachen. Stimmen die Kantone zu, bleibt es bei den 205 Millionen Franken. Ein Betrag, den die Post verkraften könne, sagt Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller.
Wir haben an für sich den Großteil dieses Betrages bereits zurückgestellt und er wird dann belastet in Rechnungen 16, 17 und 18. Sie werden das sehen, nächste Woche auch im Zwischenergebnis gibt es noch einige Auswirkungen und ich hoffe nächstes Jahr, dass dann das tatsächlich der Vergangenheit angehört.
Zumindest finanziell. Denn ansonsten, beispielsweise juristisch, ist der Postautoskandal noch lange nicht restlos aufgearbeitet.
Dennis Schmutz über den finanziellen Schlussstrich unter die Postauto-Affäre. Wir haben es gehört, das war nicht leicht, diesen Betrag, diese Rückzahlung festzulegen, auszuhandeln. Das hat Monate gedauert. Dominik Meyer im Bundeshaus, wer hat sich da durchgesetzt?
Für mich eindeutig der Bund und die Kantone. Sie haben für die Jahre 2007 bis 2015 noch höhere Rückzahlungen ausgehandelt, als der Bund Anfang Jahr errechnet hatte. Und für die Zeit vom vorletzten Jahr bis heute haben sie der Post gar eine auffallend hohe Pauschale abgerungen als Rückzahlung. Wir haben es ja im Beitrag gehört, Postpräsident Urs Schwaller hält diesen Deal nicht nur für fair, aber es ist klar, am Verhandlungstisch hatte er die schlechtesten Karten angesichts der öffentlichen und politischen Empörung über die Schummeleien bei Postauto.
Nun haben wir diese Zahlen. Ergibt sich aus diesen ein genaueres Bild, wo und wofür Postauto zu Unrecht bezogene Subventionen eingesetzt hat?
Leider nein, es gäbe kein klares Muster, sagten heute die Verantwortlichen des Bundes und der Kantone, kein klares Muster von Quersubventionierungen zum Beispiel, dass also die Postauto in bestimmten Gebieten besonders viele Subventionen erschummelt und mit diesem Geld gezielt in anderen Regionen dann Dumping-Offerten finanziert hätte. Somit wissen wir auch ein halbes Jahr nach dem Platzen der Postauto-Affäre immer noch nicht, woher welches Geld floss.
Mit diesen Rückzahlungen hat der Bund auch sein Credo zementiert. Wer subventionierte Bus- und Zuglinien betreibt, darf keine Gewinne einfahren. Aber das war ja auch ein bisschen der Kern des Problems. Was bedeutet das jetzt für die ÖV-Unternehmen?
Es wirft Fragen auf. Der Verband Öffentlicher Verkehr sagt, mit dieser Auslegung haben Bus- oder Bahnbetriebe zu wenig Freiraum, zu wenig Geld auch für Investitionen oder neue Angebote. Es werde nicht funktionieren mit einem Gewinnverbot, sagte heute auch Postpräsident Schwaller am Tag der Millionenrückzahlung. Ich denke, die Politik wird sich um diese Frage kümmern müssen, sonst besteht die Gefahr, dass ÖV-Betriebe auch künftig Wege suchen und vielleicht auch finden, um im Versteckten Gewinne zu erwirtschaften.
Das ist also der Blick in die Zukunft. Jetzt noch einen Schritt zurück. Jetzt ist es ein halbes Jahr her, dass diese Postauto-Affäre aufgeflogen ist. Das bedeutet auch ein halbes Jahr Krisenmanagement von Urs Schwaller. Wie hat er sich geschlagen?
Kommunikativ gut, auch heute zeigt er sich wirklich als fairer Verlierer, spitze ich jetzt einmal zu. Doch Schwaller steht immer noch vor enormen Aufgaben. Die Postauto-Affäre ist strafrechtlich noch nicht aufgearbeitet. Nach dem Abgang der Postchefin Susan Ruf fehlt immer noch eine Nachfolgerin, ein Nachfolger, der oder die dann auch bereit ist, zu einem deutlich tieferen Lohn zu arbeiten als Ruf. Und ich öffne dieses Fenster nur einen Spalt breit. Die Post steht vor sehr schwierigen strategischen Entscheidungen. Bei PostFinance brechen die Gewinne ein, bei der Paketpost wächst die private Konkurrenz. Es schrumpfen wichtige Einnahmen und die Post muss sich überlegen, wird entscheiden müssen, wie sie künftig die Grundversorgung, das ist Briefpost und Zahlungsverkehr, finanzieren wird und finanzieren kann.
Durch dieses Fenster schauen wir dann ein anderes Mal und berichten weiter. Live-Informationen von Dominik Meyer. Vielen Dank. Und jetzt Nachrichten mit Valerie Wacker.
Die britische Premierministerin Theresa May hat erklärt, die Verhandlungen mit der EU über den Brexit seien in einer Sackgasse. Kein Abkommen sei besser als ein schlechtes, sagte May vor den Medien. Sie werde weder das Ergebnis der Volksabstimmung vom Juni 2016 rückgängig machen, noch das Land auseinanderbrechen lassen. Von der EU forderte sie mehr Entgegenkommen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Pläne Mays für einen geordneten EU-Austritt beim Gipfeltreffen in Salzburg als inakzeptabel bezeichnet. Die EU forderte von May neue Vorschläge, die sie innerhalb von 4 Wochen einreichen soll. Weltweit sind im Jahr 2016 über 3 Millionen Menschen wegen übermäßigen Alkoholkonsums gestorben. Schätzungsweise gegen 240 Millionen Männer und 46 Millionen Frauen seien problematische Trinkerinnen oder Alkoholabhängige, schreibt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, in ihrem jüngsten Bericht zu Alkohol und Gesundheit. Insgesamt trinken weltweit 2,3 Milliarden Menschen Alkohol, im Durchschnitt 2 Glas Wein pro Tag. Europa hat laut der WHO den höchsten Alkoholkonsum pro Person. Auf den griechischen Ägäisinseln kommen laut UNICEF immer mehr minderjährige Flüchtlinge an. Das UNO-Kinderhilfswerk schreibt allein, in den letzten 8 Monaten seien rund 7000 Kinder und Jugendliche auf dem Seeweg von der Türkei aus gelandet. Zugleich würden die Zustände in den Unterkünften immer prekärer und gefährlicher. Rund 80% der über 20.000 Flüchtlinge und Migranten lebten in unhygienischen und überfüllten Aufnahmezentren. Die UNICEF fordert, dass alle Flüchtlinge, aber besonders die Kinder, sofort auf das Festland überführt werden. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.003 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.1257 gehandelt, der Dollar zu 95,79. Das Wetter: am Abend und in der Nacht fällt im Norden vorübergehend Regen. Morgen scheint überwiegend die Sonne. An den Alpen beginnt der Tag zunächst bewölkt. Im Norden gibt es rund 18 Grad, im Süden 27 Grad.
Info 3 Abend.
Déjà-vu im Fall Pierre Modet. Er bleibt. Modet gibt zwar vorerst auch seine Geschäfte ab als Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren. Das Präsidentenamt wird von einem Stellvertreter geführt vorerst. Zurücktreten aber tut Modet nicht, auch dort nicht. So handhabt er es auch in der Genfer Regierung, seit er wegen einer Abu Dhabi-Reise unter Korruptionsverdacht steht. Frage jetzt live an Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi. Modet hält also nicht nur in Genf, auch auf nationaler Ebene fest an seiner Position. Wie müssen wir das interpretieren?
Pierre Mode ist nach wie vor überzeugt, dass er zwar einen Fehler begangen hat und gelogen hat. Zur Erinnerung, er hat lange behauptet, die besagte Reise vor knapp 3 Jahren nach Abu Dhabi mit seiner Familie sei privat gewesen. Dann ging es um die Frage, wer die Reise bezahlt hat. Da hat Mode einen Freund, einen libanesischen Geschäftsmann, vorgeschoben. Erst vor 2 Wochen hat er zugegeben, dass die Reise auf offizielle Einladung des Kronprinzen erfolgt ist und dieser auch alles bezahlt hat. Doch eben, Pierre Mode ist nach wie vor überzeugt, dass dieser Fehler nicht Grund genug sei, von seinen Ämtern zurückzutreten, und nur er kann zurücktreten. Weder die KKJPD kann ihn absetzen, noch gibt es in Genf ein Gesetz, dass ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden könnte.
Das also heute aktuell. Was auch passiert ist, das Genfer Kantonsparlament hat die Immunität von Pierre Mode aufgehoben, damit die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme eröffnen kann. Wie geht es da jetzt weiter?
Pierre Mode wird nun Einsicht haben in die Akten und sehen, was die Staatsanwaltschaft für Vorwürfe gegen ihn in der Hand hat. Er hat gesagt, er wolle kämpfen und seine Unschuld beweisen. Besonders schwerwiegend strafrechtlich wäre, wenn die Staatsanwaltschaft nachweisen könnte, dass es allfällige Gegengeschäfte gegeben hat im Zusammenhang mit dieser Reise. Da stehen verschiedene Spekulationen im Raum, vor allem im Zusammenhang mit dem Flughafen. Und es gibt fast täglich neue Vorwürfe. Der Tagesanzeiger hat ans Licht gebracht, dass 2 Genfer Staatsräte schon letztes Jahr den Verdacht geäußert haben sollen, ihre Telefongespräche würden abgehört. Wie gesagt, das sind alles nur Vorwürfe, die die Runde machen. Pierre Mode wird jetzt dann einvernommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Er wird seine Version der Dinge darlegen, und in Genf hoffen einfach alle, dass dies jetzt so schnell wie möglich der Fall sein wird.
Das ist jetzt die juristische Komponente der Affäre, die Aufklärung, die da läuft. Es gibt aber ja auch eine politische Komponente im Fall Mode. Was läuft auf dieser Ebene?
Da ist klar, die große Frage, die sich immer lauter stellt, ist, wie glaubwürdig Pierre Mode noch ist. Das Genfer Kantonsparlament tagt heute Nachmittag und hat bereits heftig debattiert über das Thema Mode. Die Resolution, den Rücktritt von Pierre Mode zu fordern, erlitt aber Schiffbruch. Diese Resolution wurde schließlich nur von ganz links unterstützt. Diese Resolution hätte ohnehin keinen verbindenden, aber einen starken symbolischen Charakter gehabt. Trotzdem, auch wenn diese Rücktrittsaufforderung nicht als Resolution verabschiedet wurde, nimmt der politische Druck auf Pierre Mode natürlich immer mehr zu. Und zwar auch aus den Reihen von Parteien, die dem FDP-Politiker nahestehen, zum Beispiel von der CVP, die bei den letzten Wahlen in Genf eine Listenverbindung machte mit der FDP und mit der FDP als Entente, als Bündnis auftritt. Und da hat der Genfer CVP-Präsident Bertrand Bux gestern ganz unmissverständlich den Rücktritt von Pierre Mode gefordert und von einem schädlichen Klima gesprochen, das diese Affäre Mode verbreite.
Und auch in diesem Klima selbstverständlich, es gilt die Unschuldsvermutung. Vielen Dank für diese Informationen, Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi. Ja, das war Info 3 News und Hintergründe. Verantwortlich waren Dominik Rolli und Isabel Meissen. Schönes Wochenende.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.